Ja, ich lese aus dem Alten Testament. Vielleicht können wir den Text einblenden. Es ist aus 3. Mose 23, 37 bis 43. Dort ist beschrieben, wie die Israeliten Erntedank gefeiert haben. Dies sind die jährlichen Feste zu meiner Ehre, an denen ihr euch zum Gottesdienst versammelt und mir eure Brand, Speise, Schlacht- und Trankopfer darbringt, wie es für den jeweiligen Tag vorgeschrieben ist. Dazu kommen die wöchentlichen Sabbatfeiern, eure Abgaben sowie die versprochenen und freiwilligen Opfer, die ihr mir, dem Herrn, bringt. Am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr 7 Tage lang das Laubhüttenfest zu meiner Ehre feiern. Der 1. und der 8. Tag sind Ruhetage. Am 1. Tag sammelt ihr die schönsten Früchte eurer Bäume sowie Palmwedel, Zweige von Bachpappeln und anderen dicht belaubten Bäumen. Feiert 7 Tage lang ein fröhliches Fest für mich, den Herrn, euren Gott. Jedes Jahr sollt ihr im 7. Monat eine Woche lang feiern. Diese Ordnung gilt für alle Generationen, wo auch immer ihr lebt. Während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. So behalten eure Nachkommen für alle Zeiten im Gedächtnis, dass ich euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, jetzt darf ich das Wort gerade Joachim übergeben und ich dann noch beten für die Predigt für uns, für Joachim. Ja, Vater im Himmel, danke vielmals, dass du den Joachim ausgerüstet hast, bereit gemacht hast in den letzten Wochen für das Thema heute. Ja, dass du ihm etwas aufs Herz gelegt hast, Gedanken aufs Herz gelegt hast und ihm einfach auch ja, Zeit gegeben hast, um darüber nachzudenken. Und ja, das voll aufzunehmen und auch ja, für uns dann wieder zu verarbeiten. Und danke, dass wir jetzt dürfen, ja, einfach dir das anlegen, dass du ihm die rechten Worte, Gedanken schenkst und uns, die zuhören, ja, offene Ohren, offene Herzen, um dein Wort aufnehmen. Amen.
Amen. Danke, Ursi. Sukkot, das ist der Name vom Laubhüttenfest. Übersetzt einfach mit Hütten. Das Hüttenfest. Gott hat das an seinem Volk Israel verordnet. Bei ihrem Erntedankfest. Das war das Fest im Herbst, während der Obst- und der Weinernte. Da hat Gott ihnen gesagt, feiert das Erntedankfest noch mit einer besonderen Note, mit einem besonderen Inhalt. Die Juden haben ja bereits schon andere Erntedankfeste in dem Land, wo es mehrere Ernten gibt, hintereinander. Das Passafest, wo mehr Zeit ist von der Gerstenernte. Dann das Wochenfest, dann so im frühen Sommer, Pfingsten nennt man das. Das ist das Fest von der Weizenernte. Und dann im Herbst eben das Fest mehr von der Obst- und von der Weinernte. Das Fest, eigentlich das allerschönste, das fröhlichste Fest im ganzen Jahr. Das Laubhüttenfest. Und Gott hat es ihnen angeordnet und gesagt, macht das zu dem Zeitpunkt. Denn wenn es das allerschönste, farbigste, froheste Fest ist. Und dann wohnt in simplen Hütten inne. Ist ja fast ein Widerspruch in sich, oder? Der Reichtum, das Festen und es mal gut haben und geniessen und Zeit haben. Und dann musst du da irgendwie so simple Hütten aufbauen und eine ganze Woche lang dort drin improvisiert leben. Das hat eben gerade seinen speziellen Inhalt, seine Aussage. Das Fest hat noch andere Elemente, wie zum Beispiel, und wir sehen das auch heute, wenn die Juden ihr Laubhüttenfest feiern, dass sie so Pflanzen, Palmenzweige, Bachwiede, Myrten und so ein Etrog, das ist so eine Zitruspflanze, zusammennehmen und mit dem dann auch ihre Runde drehen und so in dieser Prozession gleichzeitig aus dem Psalm 113 bis 118 drin lesen, wo es darum geht, wo man lesen, wie Gott fürsorglich ist, wie er zu seinem Volk steht, wie er sein Volk schützt, wo man sich erinnert an die Zeit auch von der Wüstenwanderung. Lesen mal die Psalm 113 bis 118, sind eigentlich alles eher kurze Psalmen, wo man gut durchkommt. Das Laubhüttenfest als Erntedankfest, als Erinnerungsfest an die Wüstenwanderung, aber noch mehr, es ist auch ein Fest mit einem Zukunftsaspekt. Der Prophet Zacharia, nach der babylonischen Gefangenschaft, er hat das Laubhüttenfest auch erwähnt. Und er sagt prophetisch in Zacharia, Kapitel 14, Vers 16, es wird einmal sein, da werdet eure Feinde, die gegen Jerusalem gekämpft haben, die, die übrig geblieben sind, die werden mit euch zusammen das Laubhüttenfest feiern und dem allmächtigen Gott, dem Herrn, dem König, Anbetung geben. Also, so gibt es verschiedene Facetten und Inhalte von dem Laubhüttenfest, nicht nur rückblickend, sondern auch zukünftig. So, und ich möchte jetzt in dieser Predigt, wo es ja um unser Erntedankfest geht, unseren Gedanken an Erntedank, möchte ich zwei Aspekte davon nehmen, die uns inspirieren und auch ein bisschen Nachdenken bringen. Also, zum einen Mal ist es, oder ich habe da beide aufgeschrieben, was wir vom Erntedankfest mitnehmen für uns. Das ist Bescheidenheit leben, zumindest eine Woche lang. Und das Zweite ist reichlich Wasser schöpfen, so habe ich es mal formuliert. Während dem Fest hat es also geheissen, in einer Sukka, in einer Laubhütte zu wohnen. Der Gedanke an in einer Hütte zu wohnen während der Erntezeit war nicht so abwegig gewesen, und das haben die Juden auch gekannt. Und ich denke nicht nur bei Ihnen in Ihren Breitengrad, wenn man so voll in der Ernte ist, den ganzen Tag. Ja, manche sind gerade geblieben in ihren Weinbergen und haben ein bisschen unter Gästen und so weiter, haben sie dann gerade Nacht verbracht. Und am nächsten Tag ist es weitergegangen. Gott sagt, ich möchte euch noch einen tieferen Inhalt geben, tiefere Bedeutung. Denkt doch zurück, wenn ihr Erntedank feiert, an diese Zeit, wo es keine Weinernte gab. Eure Vorfahren, die in der Wüste waren, sage und schreibe 40 Jahre, wo eine ganze Generation als Nomade aufgewachsen ist. Denkt eurem Erntedank auch an diese Zeit, wie Gott sein Volk euch versorgt hat. Wie eure Vorfahren gelebt haben in einer Bescheidenheit, ständig im Unterwegs, im Aufbruch. Natürlich haben sie sich eingerichtet die Zeit lang, aber nur in so Zelten, nur in Hütten, nur in improvisierten Häusern, mit wenig. Sie hatten weniger gehabt. Und Gott hat sie versorgt. Und darum, mein lieber Volk, mindestens eine Woche ja, im ganzen Jahr lebt auch improvisiert und in solchen Zelten, solchen Hütten. Um das zu feiern. Ja, ausgerechnet unserem frohsten, schönsten Fest. Ja, genau darum. Die Juden feiern es ja auch, die Weisen feiern es ja heute noch. Nicht alle gleich konsequent. Man sieht fast aus wie ein Marktständbuden, also so richtige Holzhütte schon. Man kann zwar auch dort bestellen, es im Internet geschaut, so made in China, so einfach so ein simples, dünnes Zeltli. Wichtig ist einfach, dass oben drauf noch so eine Bambusmatte liegt, nicht gerade auf einem Metallgestänge, sondern es sollte noch ein Hölzchen zwischen sein, dass es auch koscher ist. So hat eine gewisse Vorschriften hat's gegeben, hat man entwickelt, dass man einfach mindestens ein Hütli hat. Und viele machen doch gerade eine Woche das auf dem Balkon. So sieht man viele, die Balkon haben, auch in unseren Breitengrad, Judenviertel und so weiter, dass sie dann ihr Laubhüttenfest halt auf dem Balkon machen, weil sie keinen Garten haben. Und wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, macht sie Ferien auf dem Balkon. Ja, so. Nicht alle schlafen dort drin, gerade aus einer Breite, gerade weniger. Aber die, die es ernst halt genau nehmen, auch dort, sie schlafen drin in diesen Hütten. Ich nehme an, wir kennen ja das Campieren. Und das hat ja etwas so Schönes. Also zumindest unsere Jungscherler, oder Jungscherleiter, ja. Oder Zelt aufbauen und dann einfach mit möglichst wenig, was hat man? Das Mettli, Schlafsack, okay, die Leiter noch das Küssi und dann vielleicht noch das Kuscheltädibärli, das Zahnbürsteli, aber dann hat es ein Leben, he? Oder? Und das ist so schön. Und die Welt ist für ein paar Tage einfach in Ordnung. Es ist gut. Es ist, man geniesst es. Ein bisschen fern vom Ballast. In Einfachheit und draussen. Es war ja so vorgeschrieben gewesen, dass die Juden eben nur so ein bisschen Laub auf dem Dach hatten. Die Regenzeit hat noch nicht angefangen. Die ist nicht gerade anschliessend gekommen. Es war so gewesen, dass man bewusst noch soll die Sterne können sehen, wenn man schläft, ein bisschen zwischendurch sieht. Einfach in dieser Art 7 Tage verbringen. Eine Woche Camping. Ich habe mir den Satz notiert, Bescheidenheit macht dankbar. Phasen zu erleben mit ganz wenig und mit ganz wenig trotzdem oder gerade darum glücklich zu sein. Natürlich das ganze Jahr läuft noch anders. Aber ich hoffe und ich glaube, jeder von uns hat auch diese Erlebnis, den Erfahrungsschatz im Leben, dass eigentlich mit sehr wenig volle Genüge darf da sein. Wenn ist genug? Das ist so relativ. Also gerade wir in unserem Breitengrad müssen wir jetzt nicht von Hunger reden. Ich rede jetzt zu uns, ja, wo im Überfluss leben. Mit weniger unbelasteter froh zu sein. Eva, unser jüngster Sohn und ich, wir sind unterwegs gewesen bis letzten Sonntag mit unserem VW-Büsschen und einem Mini-Zeltchen und haben so unsere Ferien verbracht. Leben auf engem Raum, vor allem, wenn wir zu dritten gewesen sind, auch beim Reisen. Die Nächte sind teilweise frostig gewesen, wo ich alles haben müssen auf mich nehmen musste, damit ich nicht gefroren habe. So ein dünnes Maträtzli, ja. Und Brot, nicht immer das frische Brot, weil man auch keinen Bäcker hatte, sondern das auch noch von vorgestern. Und haben wir gewusst, dass man duschen kann, aus absoluter Natur so duschen, mit einer PET-Flasche. Kannst du duschen, wenn es nicht gerade so schöne lange Haare hast wie Simona, oder? So lernt man so Haare, oder? Hä? Gell? Langet eine PET-Flasche. Versucht das, dass ich einmal mache. Zum Einseifen brauchst du ganz wenig. Und dann langet es. Bringst es an. Einfach mit wenig. Natürlich, das sind die Umstände, aber mit dem, ja, es ist ja freiwillig gemacht, oder? Und Bescheidenheit, einfach eine Tasse Kaffee zum Morgen. Und die Welt ist in Ordnung. Klar, man ist fernab von Alltagssorgen. Aber Gott möchte das gerade auch. Gott möchte das seinem Volk zeigen in dieser Woche. Und dann sind wir am letzten Sonntagabend heimgekommen, Sport. Haben die Wohnung aufgemacht, sind in der Küche gestanden. Ja, es ist doch enorm. Es ist wirklich so gross. Ja, wir haben es ja gewusst, schon daran gewöhnt, aber die Schubladen alle und das Besteck sortiert und die Fülle, oder? Und dann das Badzimmer. Ah. Also die Campingduschen, die sind alles schon miserabel. Also die Campingtoiletten, oder? Die eine ist auf den Keks gehabt. Aber wie ist man dankbar für das, was man hat? Irgendwie der Effekt, den es dann auch gibt, Leben in Bescheidenheit, auch wenn es nur zeitenweise ist, sich bewusst einzuschränken, und dann doch die Fülle daneben zu erleben, neu zu kosten. Ich denke nicht daran, an Flüchtlinge, zum Beispiel auf Lesbos, die vielen Flüchtlingslager, wo mehr Gefangenenlager sind als etwas anderes, wo es kein Vorwärts und kein Zurück gibt. Der Oswald Schmitter hat mir vorhin das Buch gezeigt, wo die Welt schreit. Der Andrea Wegener, wie sie genau dort vor Ort schafft und Einblick gibt in Wunder und Wagnis im Camp, wo redet von den Vergessenen am Rand von Europa. Zum Erntedank sich so eine Lektüre vorzunehmen, denke ich, tät uns allen gut. Bescheidenheit. Nur ein bisschen mehr, das macht dankbar. Macht dankbarer. Und ich frage mich, können wir das nicht auch außerhalb von unseren frei gewählten Ferien, wo ein bisschen abenteuermässig ist, weil es ja nur beschränkt ist, können wir das auch außerhalb von solchen Zeiten angehen, da und dort leben, bewusst. Einfach weil es etwas mit uns macht. Weil ich weiss, das restliche Wasser, das nicht in PET-Flaschen duschen mag, das kann ich jetzt nicht auf Afrika schicken. Das muss ich auch nicht, aber es soll etwas mit uns selber machen, wie wir konsumieren, wie wir uns verhalten. Und da und dort kann etwas daraus folgen. Bescheidenheit mit wenig, etwas wenigem Besitz. Bescheidenheit mit ein bisschen weniger hohen Ansprüchen. Gerade zu Corona-Zeiten, meine Lieben. Corona-Zeit lädt uns ein, Bescheidenheit zu üben in einigen Punkten mit unserer eingeschränkten Bewegungsfreiheit, mit den Masken anlegen. Oh, ich hasse das. Ich habe Mühe damit. Es geht mir gegen den Strich. Bescheidenheit, nicht nur unsere Gewohnheiten, vom Bewegen, vom freien Bewegen und wie wir eingerichtet sind, sondern auch Bescheidenheit in unserem Meinen zu wissen. Was weiß ich schon? Welche Hintergrundwissen habe ich schon? Jetzt gerade auch im Corona-Massnahmenstreit, im Hochrechnen von Fallzahlen, von wissenschaftlichen Aussagen, die sich so widersprechen. Was weiß ich schon? Dass wir auch da unsere Ansprüche zurücknehmen. Im Urteilen oder im Verurteilen. Sondern im Dankbarsein, was möglich ist, wo wir in keiner Art und Weise bis heute gehindert sind, zu leben, miteinander Leben zu gestalten, das Evangelium weiterzugeben. Auch wenn es ist mit anderen Formen, wie auch immer, im Zusammenkommen. Bescheidenheit zu leben, unsere Privilegien und Freiheitsansprüche ein bisschen hindern zu stellen. Bescheidenheit zu leben, unsere Ansprüche vielleicht auch in anderen Belangen, in unseren Beziehungen, die Ansprüche, die wir aneinander haben, am Arbeitsplatz, Ansprüche im Einkommen, Ansprüche in der Gemeinde. Gott lädt uns ein, auch in dem Punkt dankbar zu sein, wo heisst, auch können, einen Schritt zurückzutreten und innerlich aufrecht und beschenkt und froh den Weg zu gehen. Mit Gesichtsmaske, aber in einer Freiheit. Nicht versklavt, sondern in Entschiedenheit, ich mache das mit. Ich lasse mich da nicht irgendwie ins Boxhorn jagen. Das sind Sachen, die vieles mit uns macht. Und ich merke es bei mir selber. Letztendlich geht es mal da um meine Bequemlichkeit und Freiheit. Nicht nur, ich weiss, es gibt auch ganz starke finanzielle Einbußen, Konsequenzen, die nicht einfach sind. Aber wenn wir das geistlich anpacken und uns in Acht nehmen, was das mit uns selber macht. Ich habe ein Psalmwort. 131, der Psalm 131, ein kurzer, ein bescheidener Psalm. Und so ist auch der Inhalt. Herr, Ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein zufriedenes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertrau dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Das Improvisiertheit, das Unfertigen im Leben, das Unvollkommen, das Bruchstückhafte, in so vielen Angelegenheiten, Beziehungen, miteinander, auch der Ehe und. Versöhnt mit dem zu sein, neu zu sein und dankbar zu sein. Es gibt auch das andere, das Schmerzhafte, der Mangel, wo zusetzt, wo einem krank machen. Ich möchte das nicht einfach so für jede Lebenslage sagen. Wir dürfen zu Gott kommen. Und darum ist da noch ein zweiter Aspekt drin im Laubhüttenfest. Das reichlich Wasser schöpfen. Die zweite Bedeutung, der zweite Stachinhalt. Da hat es doch einen ganz bestimmten Brauch am Laubhüttenfest. Er ist im Zusammenhang gestanden mit der Regenzeit, wo jetzt dann angefangen hat. Es ist um segensreiche, grosse, gute Regen gebettet worden, um eine Fruchtbarkeit in der Aussaat zu haben, für ein gutes Wachstum jetzt beim nächsten eben Aussehen und Bearbeiten vom Land. Und dabei ist folgendes Ritual abgelaufen. Der Priester oder die Priester in Mehrzahl haben einen goldenen Krug, Henkerkrug im Tempel geholt und sind mit dem zur Quelle im Teich Siloah gelaufen. Haben dort ihren Krug gefüllt, also etwas schöner als nur so eine Blechkanne, haben das Gefäß gefüllt. Sie mit dem zurückgekommen zum Tempel und haben das Wasser vor dem Altar ausgossen. So, oder? Platsch, so ausgeleert. Ist ja speziell. Vor der Regenzeit. Im Herbst ist wirklich alles meiste dürr. Du musst das Wasser nicht nur einfach noch ausleeren, sondern gezielt einsetzen. Das Wasser hätte fliessen sollen, ausgossen werden, gerade beim Altar. Und währenddem hat Tempelmusik gespielt und das Volk hat gesungen aus Jesaja 12, Vers 3, wo es steht: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist an jedem Morgen von dem Laubhüttenfest zelebriert worden. Und hat als Höhepunkt gulte, ein höherer Akt, ein ganz heiliger Moment ist das gewesen. Jeden Morgen ist Wasser geholt worden, angetragen worden, ausgossen worden und das Volk hat gesungen. Auf den Aspekt der Bescheidenheit, jetzt da der Teil vom Überfluss, vom Wasser, das fließt, das man holen und ausgüssen für das Volk. Beim Wohnen, beim Schlafen, bescheiden, beim Wasser holen, verschwenderisch. Was soll das bedeuten? Es ist an einem ganz besonderen, nein, nicht einem besonderen, ganz alljährlichen Laubhüttenfest gewesen. Da ist Folgendes passiert. Da ist ein Mann auftaucht. Er war am Anfang noch nicht dabei gewesen. Ein Mann, von dem das Volk schon lange geredet hat, wo sie diskutiert haben, wo sie debattiert haben. Pro und Contra. Aufgeheizte Situation. Fast wie beim Coronavirus. Die einen gefunden, so gut, die anderen geht's noch. Haben dann fast Köpfe einschlagen. Es ist um den Namen Jesus gegangen. Und der Jesus ist während dem Fest auftaucht, ganz unauffällig ist angesessen und hat Gottes Liebe erzählt, hat gelehrt. Und die Leute sind gekommen und haben ihn entdeckt. Der Jesus, der ist gekommen. Und dann am letzten Tag, am allergrössten Höhepunkt vom Fest, ist Jesus auftreten und hat Folgendes ausgerufen. Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in den heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Da sind Priester gestanden, schon mit ihrem Krügli und ihrem Gefäß. Und Jesus kommt ihnen zuvor und steht und ruft an sie Menge inne. Er redet von dem Wasser, von diesen Quellen vom Heil. Was für ein Laubhüttenfest, was für ein Erntedankfest. Schaut, dortmal ist das in Erfüllung gegangen. Jesus selber als lebendiges Wasser steht vor ihnen und sagt, kommt und trinket, trinket. So soll auch unser Erntedankfest, wenn wir es so möchten, nennen. Wir feiern nicht gerade so wie die Juden oder wie dortmal. Aber unseren Gedanken, Erntedank, das, was wir möchten, auf dem Herzen tragen und festsetzen lassen, an dem Tag ruft uns Jesus zu, komm, komm zu mir und trink. Ja, das Wasser vom Leben. Komm, ich still dir den Durst. Nimm Wasser. Nicht nur ein bisschen. Nicht nur so mit deinem Proviantbettfläschchen. Oder? Sondern komm. Nein, nicht nur mit der. Mit so einer Gudel. Von der ist noch grössere. Füll dein Herz. Bei anspruchsvoll, wenn es um Jesus geht. Das ist der übertreibte Gedanke vom Laubhüttenfest für uns auch zu Erntedank. Ich möchte es so formulieren. Vielleicht gerade zu Corona-Zeiten werden wir noch eingeladen. Ein bisschen von unseren Ansprüchen ans Leben runterzufahren. Was ist dein nächster Schritt in diesem Punkt? Sogar, wenn es niemandem nützt, aber du kannst es sogar so verbinden, dass es jemandem nützt, sagen wir, in den Beziehungen, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, für dich persönlich, als Ausdruck von Vertrauen in Jesus, ein bisschen von den Ansprüchen runterfahren und hang herum, gierig, Sehnsucht, das Verlangen, der Durst nach Jesus, Ruhe erfahren. Dazu lässt uns Jesus sein. Von ihm können wir nicht genug bekommen. Dass Gott wieder Gott in unserem Leben ist. Er, der von mag. Von ihm, wo wir empfangen dürfen. Von ihm, wo wir dürfen, wir können ihm wirklich in den Haaren liegen, ihm hartnäckig sein. Und er wird es uns geben. Manchmal versteckt er sich ein bisschen, nimmt er sich ein bisschen zurück oder weiss nicht recht, er wird gesucht werden. Suchen wir ihn neu. Setzen wir unser ganzes Vertrauen auf ihn. Mit unseren Ansprüchen, mit unseren Enttäuschungen, mit unserem Mangel. Setzen wir unsere Hoffnung ganz und neu auf Jesus. Mit und ohne Maske. Mit Einschränkung oder ohne. Dankbar. In der Dankbarkeit, in den vielen Facetten vom Leben, die wir dürfen haben. Und Jesus sagt, dann wird das Wasser überfließen. Mit dem musst du vielmal gehen, bis da mal etwas überfließt. Wenn du mit einer grossen Sehnsucht gehst, einem grossen Durst, dir voll einschenken lässt, dann läuft es über. Jesus redet doch vom Heiligen Geist, Vers 39, Johannes Kapitel 7. Er redet von dem Geist Gottes, so wird kommen, wo Überfluss wird geben. So lade ich dich, lade ich mich selber ein, unserem Erntedank Bescheidenheit zu kosten, zu probieren und neue Ansprüche, neue Erwartungen zu haben an Jesus. Das darf in unserem persönlichen Leben sein, aber auch in unserem Gemeindeleben. Wo wir nicht zuletzt am Freitag in einer Woche an unserem Gemeindeforum vom 6. November mit so einer Kanne kommen. Und Gott darum bittet und erwartet und träumet, was der Herr uns im nächsten Jahr kann schenken, kann tun. Und, was, und er uns mitnimmt, mit ein weites Herz bekommen für unseren nächsten Schritt, unseren Auftrag. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Jesus, für deinen Mut, den du hast, am Laubhüttenfest anzustehen und zu rufen. Komm zu mir. Bei mir gibt es Trinken. Bei mir wird euer eigentlicher Lebensdurst gestillt. Der Lebensdurst, der sich so unterschiedlich auswirkt in unserem Leben. O Herr, fülle uns zuerst mit dem neuen Durst, mit dieser Sehnsucht. Und wir bringen dir unsere Ansprüche, unsere Gewohnheiten, unsere Verwöhntheit auch, wo da und dort jetzt getöpft wird in unserer heutigen Zeit. Wir möchten dir Danke sagen, dass du darüber stehst und dass du genau weißt, du Herr, wo gesagt hast, dass wir Psyche kommen, Verunsicherungen, Krieg, Streit, allem Möglichen. Aber Herr, bei dir können wir zu, unser Herz kommt bei dir zur Ruhe. Lass das jeder Einzelne erfahren. Von ganzem Herzen bitte dich darum. Amen.